Coming invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands. For everyone and for free, the fun will never end, it's invasion time.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Und heute sprechen Lara und ich mit der Zeichnerin Jennifer Wünecke, die auch Cosplay und Fanart macht. Das wird ein ganz interessantes Gespräch, aber zuerst nochmal kurz Updates zum Festival. Am Freitag startet unsere Satellitenwoche am 6. Mai und dann, dann gibt es Comic-Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Checkt das Programm aus auf comicinvasion.de und über zwei Veranstaltungen werden wir auch später in der Sendung noch sprechen. Eine ist allerdings auf dem Hauptfestival und da handelt es sich um einen Workshop, den unser heutiger Gast macht. Ja, und das Hauptfestival steigt am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation. Und das Programm findet ihr jetzt auch auf unserer Website auf comicinvasion.de. Dieses Jahr können wir wieder mehr Leute reinlassen und es werden auch mehr Ausstellerinnen wieder da sein. Allerdings müsst ihr euch auch wieder wie letztes Jahr vorher anmelden, wann ihr kommen wollt. Es ist zwar kostenlos, aber damit wir die Besucherzahlen so ein bisschen unter Kontrolle haben, müsst ihr euch eben anmelden, wenn ihr kommt. Allerdings nicht mehr so wie letztes Jahr nur 2 Stunden pro Slot. Jetzt könnt ihr für 4 Stunden euch da einen Slot buchen und dann habt da glaube ich genug Zeit, da ganz entspannt durchzuschlurfen. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch natürlich auf comicinvasion.de. So viel erstmal an Updates zum Festival. Vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis aufs Berliner Comicfenster. Die Comic Invasion bringt ja Comics ins Fahrgastfernsehen der Berliner U-Bahn. Also wenn ihr U-Bahn fahrt, dann haltet doch mal die Augen offen da auf den Bildschirm. Da laufen nämlich gelegentlich Comics von uns, von Berliner Künstlerinnen, die ihr dann auch auf unserer Website findet auf comicinvasion.de/bcf. Und jetzt aber wirklich zu unserer Gästin und das ist Jennifer Wünecke. Hallo Jennifer.
Hallo?
Ja, du bist Ausstellerin bei uns dieses Jahr auf der Comic Invasion und du gibst auch einen Workshop und bist bei einer Lesung dabei. Das erzählst du uns gleich alles ausführlich. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen über dich so. Was ist denn so dein Weg zu Comics und zu Cosplay ja auch? Du machst ja auch Cosplay, auch noch ein ganz spannendes Thema. Erzähl mal so ein bisschen, wie du zu dem ganzen Kram gekommen bist.
Ja, also von Comics war ich tatsächlich schon von frühester Kindheit umgeben. Mein Vater hat ausgiebig Comics gesammelt und ich erinnere mich, wie wir als Kinder jeden Samstag früh aufgestanden sind, um Batman, The Animated Series und Ähnliches zu gucken.
Guter Vater.
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Entsprechend wurde ich so sehr, sehr früh an Comics herangeführt. Mhm. Selbst Comics machen kam bei mir aber erst sehr viel später. Ich habe erst eine ganz andere Karriere angestrebt in der Pflege und habe Comics so als Hobby nebenbei durch meine frühen 20er immer so ein bisschen betrieben, bis mir dann irgendwann typisch Quarterlife-Crisis-mäßig klar wurde, na, willst du nicht vielleicht mit deinem Leben doch noch was anderes machen als Pflege? Und dann war die Antwort ziemlich schnell, hey, Comics waren immer da, Comics hast du immer toll gefunden, Comics hast du jetzt die letzten 5 Jahre auch gemacht.
Aha.
Und entsprechend bin ich dann zu Comics gekommen, bin jetzt auch an einer Kunstschule, um meine Fähigkeiten ein bisschen aufzupäppeln. Und so war der Weg.
Ah, cool. Ja, das ist ja interessant. Also du hast dann erstmal was ganz Bodenständiges und für die Gesellschaft Wertvolles gemacht. Hast du das Thema Comics da komplett erstmal so liegen lassen und da gar nichts mit am Hut gehabt eine Weile?
So würde ich das nicht sagen. Ich hatte eine Phase in der Schule, wo Comics noch sehr uncool waren. Das war noch vor dem Marvel Cinematic Universe, also ganz, ganz uncool. Da habe ich mich dann ein bisschen von beeinflussen lassen. Aber sobald ich aus dem Schulumfeld raus war, habe ich selber wieder angefangen, Comics zu sammeln, eben auch zu zeichnen. Habe mich viel in Fan-Communities rumgetrieben.
Mhm.
Viel mit Fanart zu tun gehabt und dann auch mit Cosplay in dem Bereich. Und so dann meinen Weg zurück zu Comics sehr schnell wiedergefunden.
Ja, aber das müsste ja doch auch so grob die Zeit gewesen sein, wo auch so Manga und Anime so groß wurde. Also weil du gerade sagtest, es war so uncool, aber das war doch eigentlich schon recht angesagt irgendwie, ne?
Tatsächlich in meinem Umfeld nicht. Also ich hatte später so mit 17, 18 gab es an meiner Schule so 1, 2 Otakus oder einfach Fans von Manga. Mhm. Aber in meinem Umfeld kam das irgendwie nicht an.
Aha, okay. Was war denn dein Umfeld eigentlich?
Ich komme ursprünglich aus Lüneburg, in der Nähe von Hamburg.
Okay.
Und habe da und in und um Lüneburg meine Jugend verbracht. Ich war auf ich war einfach auf einem Gymnasium, das viele elitäre Kids hatte. Und es ging dann viel um Optik, Designer, Klamotten, ähnliches. Und da habe ich nicht so mit gevibed.
Verstehe, ja. Und was waren das für Comics, die du selbst gelesen hast? Was hat dich so beeinflusst?
Natürlich in erster Linie erstmal die Superhelden-Comics aus meiner Kindheit, ganz klar. Vor allem DC war da eher immer die Richtung, aus der ich beeinflusst wurde. Dann später vor allem viel Anime und Manga, die zu der Zeit so aktiv waren. Das war zu der Zeit so Inuyasha, Digimon, diese ganze Schiene von RTL 2, weil das damals alles noch kannte, wozu ich dann auch unbedingt die Comics haben wollte.
Ja.
Und später dann der Übergang zu Ghost in the Shell, Akira, die ganzen Otomo-Sachen.
Ja.
Okay.
Ja, Battle Angel Alita, ganz groß, war auch mein erstes Cosplay damals.
Aha. Als Alita.
Als Alita.
Krass, okay. Nicht schlecht.
Ja, wie kamst du zu dem Cosplay dann? Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich diesen Schritt gemacht habe, wenn ich damals sage. fühlt sich
damals
vor Corona, es fühlt sich alles so weit weg an. Ja, ich Cosplay, wenn ich ehrlich bin, natürlich als Teenager schon immer cool gefunden und immer mal machen wollen, ist aber nie so richtig dazu gekommen. Und dann dadurch, dass ich erstmal so eine relativ konservative Berufsauswahl hatte ich dann ein Einkommen und konnte mir plötzlich Dinge leisten. Mhm. Und dann war die Sache natürlich, die ganzen Hobbys, die ich früher nicht machen konnte, weil ich tatsächlich eher mit ein bisschen weniger Geld aufgewachsen bin, waren mir endlich offen.
Ja.
Das heißt, ich konnte diese ganzen Passionen und Ideen, die ich seit Teenager-Tagen mit mir umgetragen habe, endlich umsetzen.
Ah, cool.
Cosplay ist ja auch extrem teuer, wenn man das richtig gut machen will, ne? Also die ganzen Materialien und so sind ja jetzt auch nicht super billig. Soll ja gut auch wertig aussehen, bei den meisten zumindest.
Ja, tatsächlich habe ich am Anfang ja auch, wie viele noch, einige Cosplays auch selber gekauft, was dann tatsächlich günstiger ist, als sie selber zu machen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Eben durch die ganzen Materialien, man braucht eine Nähmaschine, man braucht XYZ. Aber ich habe tatsächlich mit sehr viel relativ günstigen Materialien angefangen, wenn es so um Rüstungsbau und Ähnliches ging.
Mhm.
Einfach,
mhm.
weil ich, als ich selber angefangen habe, von diesen ganzen Begriffen und was gibt es und was kann man benutzen, auch total überfordert war. Man hört Thermoplast, man sieht die Preise, man hört, man braucht dieses, man braucht jenes. Weiß gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Mein erster Schritt war einfach in den lokalen Bastelladen und zu gucken, mit was könnte ich irgendwie etwas Positives zusammenbasteln.
Ich kann mir vorstellen, dass da die Online-Community sehr hilfreich ist bei sowas, weil, also ich glaube, ich wäre auch einfach total überfordert erstmal, weil ich überhaupt gar nicht wüsste, wo, an welcher Stelle fange ich denn an?
Ja, da gehört ja auch wahnsinnig viel Wissen dazu einfach, ne? Und handwerklicher Skill irgendwie, also das ist ja ein Riesenthema.
Ja, tatsächlich, die Online-Community bietet tatsächlich unglaublich viel. Also gerade was auch so Perückenstyling angeht, habe ich mich auf YouTube sehr viel ausgetobt und sehr viel gesucht. Einfach, weil man ja auch gar nicht weiß, wie bearbeitet man jetzt so ein Kunsthaar zum Beispiel.
Ja.
Genauso wie Nähen, man findet Schnittmuster online, man findet Anleitungen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Ich habe davon am Anfang nicht ganz so viel genutzt, wie es vielleicht hilfreich gewesen wäre. ich bin bei neuen Hobbys immer so ein bisschen der Typ, der drauf losstürmt und einfach irgendwie macht und hofft, dass es funktioniert.
Ja.
Manchmal klappt das, manchmal nein. Aber am Ende hat man immer eine ganz gute Idee davon, was muss ich eigentlich können
okay.
und wo muss ich eigentlich suchen.
Okay, und wie ist es jetzt so, nachdem du jetzt so vielleicht die ersten Sachen ausprobiert hast, wie entscheidest du, was du cosplayst?
Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist meistens einfach so eine Frage von, okay, von diesem Charakter war ich jetzt das letzte halbe Jahr obsessiv an ihm war ich obsessiv interessiert. Ich habe Fanart gezeichnet, ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, ich habe die Serie, in die dieser Charakter vorkommt, dreimal geguckt. Und oft ist es dann so, ach komm, jetzt machst du mal ein Cosplay. Viele Cosplays habe ich auch teilweise schon Jahre geplant. Es gibt eins, das möchte ich unbedingt irgendwann machen, da ist mein Skill-Level aber einfach noch nicht ausreichend. Und so wächst jetzt so langsam eine Liste an Cosplays heran, die ich mir über Zeit irgendwann bauen möchte.
Ah, okay. Also das ist dann auch ganz bewusst so, dass du sagst, okay, das möchte ich zwar machen, aber da sehe ich mich noch nicht. Da möchte ich erst noch irgendwie besser werden und mich bei anderen quasi selber aufleveln, ganz klassisch.
Genau.
Okay. Das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, war irgendwie ein Belmont von Castlevania, oder?
Ja, genau. Das ist das letzte Cosplay.
War das aufgrund der Anime-Adaption oder eher der Videospielreihe?
Bei mir tatsächlich beides. Tatsächlich ist dieses Cosplay entstanden mit zwei meiner Mitschülerinnen aus der Schule. Oh. Wir hatten alle Interesse daran, unbedingt Cosplay zu machen. Und das war das Trio, auf das wir uns einigen konnten. Mhm. Aber für mich, ich habe Castlevania auch schon seit der Teenagerzeit eigentlich immer mal wieder gespielt. Ich hatte da ein paar Gameboy-Spiele und dann später auf Emulator ein paar andere Versionen gezockt. Entsprechend, als die Serie kam, kam diese große Nostalgiewelle über mich und ich dachte mir, Mensch, wird doch mal wieder Zeit. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich zu dritt zu treffen, Castlevania-Soundtrack, volle Lautstärke und zusammen nähen. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen.
Ah, okay, cool. Ihr habt quasi auch wirklich gemeinsam gleichzeitig in einem, also zusammen daran gearbeitet. Nicht jeder für sich und dann irgendwie nur zum Fotoshooting getroffen, sondern wirklich so als gemeinsam. Ich stelle mir das halt immer so vor, dass so CosplayerInnen in der Regel so alleine in ihrer Werkstatt und in ihrem Arbeitsraum sitzen, Tage und Nächte durcharbeiten und dann können sie auf der Con das dann irgendwie zeigen oder bei Fotoshootings. Aber ihr habt da wirklich auch das Machen schon gemeinsam gemacht.
Ja, genau.
Ah, cool.
Also vom konzeptuellen zum Einkaufen von Stoffen bis hin dann zum Zusammenzimmern. Das war ein kollektives Projekt sozusagen. Aha. Natürlich hat man immer noch mal zu Hause selber an Sachen gearbeitet. Man hat sich jetzt nicht für jedes kleine Detail getroffen.
Ja, klar.
Aber vieles haben wir schon zusammen gemacht, vor allem, weil ich die Nähmaschine hatte.
Okay.
Ja, und was passiert dann eigentlich? Also es gibt natürlich die Cons, wo man dann aufläuft. Was gibt's denn noch so für Gelegenheiten? Weil es gibt ja jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie eine Con, wo man dann schön seine Sachen präsentieren kann.
Das ist richtig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Cosplayer auf Cons so total aufdrehen, einfach weil diese Antizipation über das ganze Jahr arbeitet man an diesem Kostüm und dann kann man es endlich ausführen, da ist. Mhm. Ich glaube, das macht jeder Cosplayer unterschiedlich. Ich trage mein Cosplay auch gerne auf anderen Gelegenheiten, so sei es die lokale Halloween-Party oder irgendein Kostümgeburtstag. Fotoshootings gibt es natürlich, wo man sich dann spezifisch trifft, um Fotoshootings zu machen. Mhm. Aber ich glaube, für Cosplay ist dieses Con-Life, möglichst viele Conventions mitnehmen in einem Jahr, schon sehr, sehr charakteristisch.
Ja, gibt es da eigentlich auch Überschneidungen zu dem ganzen Thema LARPs? Also diese Live-Action-Roleplay?
Ja, absolut. Ich komme tatsächlich aus der LARP-Szene ursprünglich.
Ah,
bin da auch gefunden. tatsächlich habe ich da ursprünglich mal angefangen und so Kostüme zusammengeschmissen. Nicht in dem Ausmaß, wie ich es jetzt mache, aber man guckt dann schon, was würde denn zu meinem Charakter passen.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob das charakteristisch für die Szene ist, wie viele andere Cosplayer das machen. Ich kenne viele, bei denen das nicht der Fall ist, aber der Schritt von Kostümierung und In-Character-Sein zu Kostümierung und In-Character-Sein ist jetzt ja nicht so weit.
Ja, also
nee, das stimmt.
Für alle, die es nicht kennen, also LARPs sind einfach Rollenspiele, in denen die Spieler komplett in Kleidung, in Kostümen zum Thema passend auftreten und dann eben Szenen oder ganze Handlungen spielen. Und das ist ja wirklich nochmal das nächste Level, ne? ne?
Ja, das ist schon fast so semi-improvisiertes Theater dann, während das andere ja eher wirklich dann auf den Cons, man läuft zwar auch darin rum und macht so Posen und vielleicht sagt auch noch ein paar Sätze aus dem von dem Charakter, aber mehr passiert ja meistens nicht in einem Cosplay, weil es ja wirklich nur ein Kostüm ist, aber bei den Labs ist es ja auch so, du kriegst dann auch ein Character Sheet, also irgendwie Eigenschaften und Rollensachen und Interaktionsmöglichkeiten und Story-Anknüpfungspunkte. Und da muss ja auch das Kostüm dann noch ein bisschen, ich sag mal, praktischer sein.
Oh ja, wenn ich mir vorstelle, in zum Beispiel meinem Alita-Cosplay einen ganzen Lab-Abend zu verbringen, ouch. Ja. Natürlich habe ich auch schon unbequeme Lab-Outfits getragen, aber Lab ist natürlich, erfordert schauspielerisch mehr und man auch, es ist auch emotional anstrengender. Lab ist super geil, lieb es, aber nach einem Lab-Wochenende könnte man mich eigentlich eine Woche in Urlaub schicken.
Ja. Das höre ich auch immer wieder von meinen Lab-FreundInnen, die das auch regelmäßig machen, die dann immer noch danach noch mindestens 3-4 Tage lang Urlaub nehmen oder so, weil es einfach ganz oft, die sind dann so auch man ist so in den Rollen drin, dass es einen sehr stark mitnimmt, so gerade wenn es Labs sind, die auch ganz bewusst mal so ein bisschen extremere emotionale Abgründe ausloten wollen, was dann völlig auch vorher klar ist.
Oh ja, da habe ich auch schon einige von gespielt.
Cool.
Wo überschneidet sich das dann mit Fanart und vielleicht auch Fan-Comics oder sowas? Gibt's da dann, ist das alles für dich ein fließender Übergang oder gibt's da dann irgendwo auch mal eine Trennlinie? Also zum Beispiel würdest du dir auch mal ein Digimon-Kostüm machen oder hast du vielleicht?
Oh, das ist definitiv auf meiner Liste.
Aha.
Aber Digimon, gerade weil die Designs so absolut over the top und mit Details überladen sind, liebe ich es ja auch irgendwie. Aber für einen Kostümbau ist das schon eine ziemliche Herausforderung.
Okay.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf einer Con ein Digimon-Cosplay sehe. Kudos, das ist wirklich nicht einfach, die zu bauen. Aber ist definitiv bei mir fest geplant. Die Trennlinie, die es bei mir klar gibt, ist tatsächlich eher zwischen den Comics und dann dieser Fan-Ecke, weil so dieser Übergang von Charaktere, für die ich Fanart zeichne, Charaktere, die ich cosplayen möchte, das fließt alles so ineinander.
Ja, Fanart ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Erzähl doch mal, was ist denn da so der Reiz dran?
Tatsächlich habe ich da gerade ein Zine, das ich auf der Comic Invasion dann auch mitbringen werde. Das ist jetzt meine nächste Publikation, die sich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Fanart und warum ist es für mich eigentlich so awesome beschäftigt. Um es hier kurz schon mal anzuschneiden, für mich ist Fanart so eine kleine Komfortdecke. Man kann einfach in etwas eintauchen, was man selber liebt und irgendwie dahin zurückgeben, auf seine Art und Weise in Form von Kunst. Man kann sich mit etwas befassen, was man sowieso schon geil findet. Und es ist einfach, macht einfach Spaß, ist angenehm.
Ja, und Fanart bringt ja auch immer schon so ein bisschen Publikum mit, weil es dann halt die Fandoms gibt, die sich einfach für die Franchises interessieren und darüber dann kommen. Also es ist ja dann auch so, dass viele Fanart-Künstlerinnen dann mit ihren Fanart-Sachen viel erfolgreicher sind als mit ihren eigenen Geschichten, ne?
Oh ja, das habe ich tatsächlich ja auch schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und für mich ist Fan-Community ja im Ganzen auch etwas sehr Positives. Ich war viel in Fan-Communities aktiv, bin das auch bis heute. Da ist ja eine ganze große Kultur dahinter. Und natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn man Interaktion auf seine Kunst bekommt. Und in Fan-Communities ist die Chance, dass das passiert, einfach auch höher.
Ja.
Natürlich ist das ein Aspekt. Ist für mich nicht der einzige, aber es ist einer. Es ist natürlich schon etwas, womit man als Künstler dann konfrontiert wird. Ich habe an meinem Comic, an meinem ersten, sehr lange gearbeitet und den teilweise auch online hergezeigt. Der Unterschied zwischen Interaktion auf den eigenen individuellen Sachen und auf der Fanart kann manchmal auch schon so einen kleinen Stich geben.
Ja.
Aber da ich einfach beides unglaublich gerne mache, ist das für mich nie ein großer Verlust.
Ja, und bei Fanart muss man halt auch bedenken, man kann damit ja nicht viel machen, ne? Also wegen der Rechte-Situation kann man sowas dann ja nicht verkaufen oder so, ne? Höchstens vielleicht mal als Commission so.
Ja, Das ist auf jeden Fall schwierig. Natürlich, gerade auf Conventions sieht man ja viele Leute, die Fanart verkaufen und sich da in so einer rechtlichen Grauzone umher bewegen oder einfach es in Kauf nehmen.
Mhm.
Aber das ist natürlich ein Bereich, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man Fanart macht.
Na gut, aber dann kommen wir doch mal zu deinem eigenen Comic. The Machinist heißt das. Und das ist wahrscheinlich so dein aufwendigstes Comic bisher, ne?
Ja, das ist mein aufwendigstes Comic bisher und war ja tatsächlich auch mein erstes Comic-Projekt sozusagen.
Ja.
Mhm. Den habe ich tatsächlich neben meinem Job gezeichnet quasi. Als ich bin ja bis heute noch in der Pflege, aber da hatte ich noch deutlich mehr Stunden, als ich das getan habe. Mit dem Ziel, mit der Deadline, jede Seite eine Woche. Und das hat sich bei 240 Seiten dann halt auch über 5 Jahre so hingezogen.
Ja, ja. Was ist denn da die Geschichte? Worum geht's denn da?
In The Machinist geht es um eine junge Mechanikerin, die in einem ziemlich furchtbaren Umständen in den Slums ihrer Stadt aufgewachsen ist und in ihrer einzige Hoffnung, ihr Leben zu verbessern, darin sieht, das Land zu verlassen und zu fliehen. Bis allerdings der junge Rebell Tanner in ihr Leben tritt und sich die Frage eröffnet, gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit auf Änderung?
Mhm.
Das ist so der grobe Abriss.
Okay. Wie bist du auf diese Geschichte und diese Charaktere gekommen?
Die Charaktere sind tatsächlich noch, oder einer der Charaktere ist ursprünglich noch aus Fantagen. Das war mal ein Fancharakter, bis sich irgendwann für mich erschlossen hat, dass ich diesen Charakter absolut davon losmachen muss und das eine eigene Geschichte ist. Die Geschichte selbst ist, glaube ich, sehr von der politischen Situation in 2015, als ich damit angefangen habe, beeinflusst.
Mhm.
Zu der Zeit war ja der Syrienkrieg, Flüchtlinge, aber auch die Radikalisierung von jungen Menschen hier in Deutschland, die sich dann nach Syrien tatsächlich begeben haben, sehr, sehr präsent gewesen. Und mein Comic ist jetzt kein direkter Kommentar auf die Situation, aber ich glaube, die Themen haben in der Entstehung der Geschichte durchaus eine Rolle gespielt.
Aha, okay. Wie bist du da so an die Entwicklung der Geschichte rangegangen?
Die Entwicklung der Geschichte ist bei mir immer anhand eines Story-Skeletts. Meistens habe ich immer schon eine sehr, sehr klare Idee davon, was in der Geschichte passieren soll und auch wie sie enden soll.
Mhm.
Das entwickelt sich einfach so im Zwiegespräch mit mir selbst. Für die Dialoge und Ähnliches bin ich dann an diesem Skelett quasi entlang gehangelt und habe dann von Szene zu Szene immer die spezifischen Details der Szene und die Dialoge entwickelt und bin dann so Stück für Stück zum Ende gegangen.
Also du gehörst so zu dem Typ Autorin, die erstmal die ganze Struktur braucht und daran dann alles ausbreitet.
Genau, also ich brauche so ein kleines, ich nenne es immer Story-Skelett, weil ich einfach wissen muss, wo ich hin will mit meinen Themen, mit meinen Charakteren.
Ja.
Aber ich kann nicht mit einem komplett fertigen Skript arbeiten. Ich brauche diese Freiheit, um Szenen hinzuzufügen, Szenen zu verändern, Dialoge abzustimmen auf das, was ich vorher geschrieben habe. Also es muss immer Freiheit in meiner Struktur sein, aber Struktur brauche ich schon.
Ja, und ich meine, du hast gesagt, du hast es neben deiner Arbeit gemacht und das hat ja einige Jahre gedauert. Ich meine, das ist ja auch noch Full Color und ein richtig dickes Ding. Also das ist ja jetzt keine kleine Kurzgeschichte. Wenn man so viele Jahre dran sitzt, dann ist so eine Struktur wahrscheinlich auch hilfreich, weil man weiß, wo es hingeht und nicht so ins Nichts hineinarbeitet und gar nicht weiß, ob es jemals fertig wird, oder?
Ja, genau. Ursprünglich dachte ich mal, ich brauche nur 3 Jahre. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Aber das lag auch daran, dass ich so die Geschwindigkeit des Storytellings am Anfang gar nicht richtig einschätzen konnte, wie viele Seiten brauche ich für was.
Mhm.
Und da ist dann einfach auch viel noch dazugewachsen.
Mhm.
Und entsprechend war es gut, dass ich für diese Zeit was hatte, woran ich mich festhalten konnte, aber trotzdem noch diese Freiheit des Wachstums mit drin hatte.
Ja, ich meine, 3 Jahre ist ja schon lang. Ich meine, 3 Jahre, das ist schon, und dann halt nochmal 2 Jahre länger, das ist, da muss man schon wirklich motiviert sein, um das dann durchzuziehen. Also ich habe da immer einen Heidenrespekt vor allen KünstlerInnen, die das ganz alleine so lange durchziehen und nicht den Mut verlieren und das irgendwann einfach sein lassen.
Ich bin durch viele Emotionen gegangen in der Entstehung dieses Comics.
Ja?
Von absoluter Euphorie, wenn eine Seite so geworden ist, wie ich sie wollte, zu absoluter Depression und dem Gedanken, ich krieg dieses blöde Ding doch nie fertig. Das ganze Spektrum habe ich einmal abgedeckt.
Ja, ich glaube, das ist normal.
Ja, wahrscheinlich schon.
Das ist künstlerischer Wahnsinn.
Und wie ist es mit, jetzt Stichwort so Verlag, du hast es ja jetzt selber rausgebracht als Eigenpublishing. Gab es bei dir auch irgendwann mal den Gedanken, das könnte ich ja vielleicht auch mal irgendwie in einem Verlag vorstellen? Oder war das von Anfang an klar, nee, das will ich nicht, ich mache das komplett für mich und alleine und dann ist, wenn es fertig ist, fertig und dann schaue ich, was passiert?
Also für mich ist momentan Self-Publishing der Weg, den ich gerade gehen möchte. Mhm. Langfristig für andere Geschichten, vielleicht möchte ich natürlich auch gar nicht ausschließen, mal mit einem Verlag zu arbeiten, das wäre natürlich großartig. Mhm. Aber für The Machinist, das habe ich als kleines Projekt für mich mal angefangen, um selber zu schauen, ob ich diszipliniert genug bin, überhaupt einen Comic zu zeichnen. Mhm. Viele Zeichnungen sind inzwischen 5 Jahre alt, natürlich ist man, oder 6 Jahre sogar, ist der eigene innere Kritiker.
Ja.
Dann doch zu groß zu sagen für einen Verlag. Aber für mich selbst, das jetzt zu veröffentlichen und endlich diese Geschichte an Leute zu bringen, das war der Weg, den ich gehen wollte.
Mhm. Mhm. Wie arbeitest du denn so? Also ich habe gelesen, dass du süchtig bist nach traditionellem Inking, hast du geschrieben in deinem Instagram?
Ja, momentan bin ich sehr verliebt in die traditionelle Tinte. Mhm. Tatsächlich, nachdem ich The Machinist fertiggestellt habe, hatte ich erst gesagt, boah, mein nächster Comic wird digital. Ich werf die Wasserfarbe an die Wand, bleib mir weg damit, nie wieder. Naja, so ändern sich die Zeiten. Ja, tatsächlich momentan sehr verliebt in das Arbeiten mit Feder, Pinsel, Tinte. Mhm. Koloration für einige Projekte, die jetzt geplant sind, werde ich diesmal allerdings digital machen. Ich gehe da so den Hybridweg. Hm. Fanart hingegen komplett digital.
Aber das Comic.
Ich mache so ein bisschen von allem.
Ja, und das Comic hast du noch richtig traditionell auch koloriert. Mit Wasserfarben.
Mhm.
Wow.
Oh ja.
Okay. Huiuiui.
Deswegen sage ich ja Respekt, weil das ist schon echt krass. Ja,
absolut.
Da steckt viel Zeit und Mühe und Nerven wahrscheinlich drin. Also krass. Du hast schon gesagt, du hast andere Projekte, die kommen, aber du hattest neben dem Machinist, ich weiß nicht, ob es davor oder gleichzeitig waren, warst du auch Teil von so einer Anthologie, oder?
Ja, genau. Das war quasi, nachdem The Machinist fertig gezeichnet war und in dieser Druckvorstufenproduktion war. Hat sich Paul Wink von Weird an mich gewendet und gefragt, ob ich nicht Teil von The Porn Comic sein möchte, unserer kleinen schmutzigen Anthologie.
Ja, cool.
Und du warst sofort Feuer und Flamme oder wie war da die Reaktion?
Ich fand das Projekt von Anfang an unglaublich cool. Mhm. Aber ich war selber ja noch in der Druckvorstufe meines allerersten Comics sozusagen und war erstmal etwas überrascht, dass ich überhaupt gefragt wurde. Bin aber sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Das Projekt bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Das Gesamtprodukt ist ziemlich cool geworden und dass ich mit so vielen Künstlern hier aus der Berliner Comic-Szene da quasi indirekt mit zusammenarbeiten konnte, ist ziemlich fantastisch.
Wie ist das gewesen? Also hattest du vorher schon mal zumindest irgendwie bei Fanart oder bei Sketches für dich oder irgendwie das Thema schon mal irgendwie ausprobiert oder war das halt so kaltes Wasser zum ersten Mal in die Richtung erotische, pornografische Comics? Was mache ich damit? Wie mache ich das überhaupt? Wie war das für dich?
Ach, ich glaube, viele Fanart-Zeichner, wenn man sie mal abends in einer Bar bei einem Bierchen fragen würde, würden wohl zugeben, dass erotische Fanart ein Ding ist, das sie vielleicht mal ausprobiert haben. Für mich war das auf jeden Fall, es war nicht das erste Mal, aber es ist das erste Mal, dass ich derart öffentlich mit erotischer Kunst zu tun habe und auch die Qualität der Zeichnungen wollte ich hier deutlich anheben von dem, was ich so in meine kleinen Heftchen gekritzelt habe.
Okay. Und wie bist du dann da rangegangen? Also ich meine, das Thema Porno und auch gerade pornografische Comics ist ja durchaus ein schwieriges, heißes Thema, sage ich mal, weil da natürlich auch viel Problematisches drin steckt und auch immer wieder viel Dinge diskutiert werden und anecken. Und ich meine, gerade im Manga-Bereich ist es jetzt auch so, dass man da, dass da vieles auch schnell in die schwierigen Sachen abdriftet. Das ist jetzt gerade ganz frisch, habe ich gesehen, dass Egmont Manga war es, glaube ich, eine Bonus-Kurzgeschichte aus dem letzten Heft, letzten Band einer aktuellen Reihe, die sie verlegen, rausstreichen mussten, weil es eine explizite Szene zwischen einer erwachsenen Person und einem Kind zeigt, die zusammen Sex haben, mehr oder weniger. Also, das ist jetzt das Extrem. Ich will ja gar nicht, ich meine, also das ist ja, wie bist du da, ich meine, das weiß man ja alles. Wie geht man da ran an sowas, dass man da irgendwie ein Gespür dafür bekommt, dass man selber das auch cool findet, dass man das auch selber irgendwie vertreten kann und aber eben, wie bist du da rangegangen? Was war die Geschichte, die du dir da ausgedacht hast oder hast du da dann in dem Fall eher erstmal drauf losgezeichnet? Wie war das?
Also die problematischen Aspekte von pornografischen Comics sind tatsächlich ein Problem, das mir sehr bewusst ist und das mir auch am Herzen liegt. Ich bin froh, dass es inzwischen auch mehr queere Comics gibt, mehr inklusive Comics, mehr Comics, die das eben nicht auf diese Manga-Pornoweise so fetischisieren. Das ist ja auch oft ein ganz großes Problem. Tatsächlich war das auch so ein bisschen mein Mission-Statement für meinen Comic. Sollte ein bisschen kinky und weird, aber wholesome sein. Also ich wollte tatsächlich was Sex-Positives machen, ich wollte was Liebenswertes machen und tatsächlich ist auch so ein bisschen die Reaktion, die ich mit meinem Comic erreichen wollte. Und ich habe eine kleine Geschichte geschrieben über eine Hexe, die sich einen Succubus beschwört, einen weiblichen, für eine gute Zeit zusammen. Und die Interaktion zwischen den beiden und wie sie sich dann verstehen, ist so ein bisschen die Dynamik des Ganzen. In 8 Seiten sollte die Geschichte natürlich auch nicht zu komplex sein.
Ja.
Aber mir war es wichtig, verschiedene Körpertypen drin zu haben. Also die Hexe ist sehr dünn, die Succubus ist eher etwas rundlicher. Und ich wollte es einfach, im Grunde ist der Succubus ja auch eine Sexworkerin. Ich meine, sie wird beschworen für diese Dinge, das ist ihr Job. Und ja, wollte einfach so ein bisschen Freundlichkeit in die Pornografie mit reinbringen, in meiner kleinen eigenen Ecke.
Ja, super. Das ist
ja auch das Schöne an dem Gesamtprojekt, dass wir so viele verschiedene Menschen mit drin haben, mit unterschiedlichen Sexualitäten, Gender-Identitäten. Es ist ja tatsächlich aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven was dabei und damit hoffe ich auch für jeden irgendwie eine Geschichte, die ihnen gefällt.
Ja, ich finde das auch total wichtig, dass da so eine, ich will es jetzt fast sagen, so eine Art Gegenbewegung seit ein paar Jahren auch passiert, eben zu sagen, man kann solche Comics machen, ohne dass es problematisch ist, sondern im Gegenteil, man kann damit vielen Tabus einfach mal brechen im Sinne von positive Sachen, dass ein bisschen diese Bigotterie aufhört, dass es aus dieser Schmuddelecke rauskommt und man sagt, okay, es ist völlig in Ordnung, über Sex zu sprechen in Comics, es ist völlig in Ordnung, auch kinky zu sein, weil da ganz viel ja auch über solche Sachen wie Consent und so weiter dann gesprochen wird, was ja in einem selbst Vanilla non-kinky Sex einfach immer noch zu wenig passiert, so. Und ich glaube, dass...
Ja, absolut. Stimme ich zu.
Ja, und ich glaube, da können solche Comics eben auch wirklich viel dazu beitragen. Und ich finde, das ist eine super Idee, dass das so in so einer Anthologie dann gemacht wird. Und ich finde deine Story-Idee ja auch total schön, was das angeht, weil das auch wirklich so eine kurze Situation und die ist aber auch auf andere Dinge übertragbar, wie du schon gesagt hast. Also der Succubus ist ja wohl irgendwie eine Art von Sexworkerin und das ist ja genau das, was es bei uns auch gibt in der Gesellschaft. Und das zu enttabuisieren und entstigmatisieren ist, das, da kann so ein Comic auf jeden Fall dazu beitragen. Deswegen finde ich das total gut.
Ja, freut mich zu hören.
Wie ist es jetzt so weiterhin? Du hast schon vorhin so andere Projekte und so weiter angesprochen. Ist das jetzt ein Thema, was dich weiterhin irgendwie auch begleitet? Oder war das für dich jetzt nur so ein Ausflug und du sagst, okay, fand ich cool, wollte ich meinen Teil dazu beitragen, aber jetzt mache ich wieder erstmal andere Dinge? Oder wirst du das erstmal so irgendwie auch weiter verfolgen?
Also erstmal habe ich jetzt ein paar andere Projekte, die schon länger im Ofen stecken, die ich jetzt erstmal zur Beendigung bringen möchte. Aber auch gerade mit diesen zwei Charakteren und auch mit dem Thema erotische Comics bin ich, glaube ich, auf keinen Fall fertig. Das ist jetzt nicht das nächste Projekt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nochmal auftauchen werden und dass diese ganze Thematik auch noch auftauchen wird in meinen Werken.
Mhm, super cool. Kannst du schon irgendwas mehr über deine aktuellen, geplanten oder laufenden Projekte verraten? Hier exklusiv?
Exklusiv, aber nur zu gerne. Also das neueste Projekt, das jetzt ja auch tatsächlich sich der Veröffentlichung nähert, ist natürlich dieses Fanart-Magazin, das ich eben schon angesprochen habe. Fanart is awesome, here is why. Das wird auf der Comic Invasion dann sein Debüt feiern.
Woo!
Hey.
Da wird es das erste Mal zu sehen sein.
Yeah.
Also kommt alle und
Premiere.
Schaut es euch an.
Nice, nice.
Woo! Das nächste Projekt, an dem ich arbeite, wird eine kleine Privatanthologie sozusagen. Da werde ich drei Kurzgeschichten veröffentlichen, an denen ich jetzt auch angefangen habe zu zeichnen. Ihr wart offensichtlich auf meinem Instagram, da die Astronautengeschichte ist da die erste von dreien. Und die, gedenke ich, bis Herbst, Winter dann fertig zu haben, diese drei Geschichten und als kleines Paket zu veröffentlichen.
Cool.
Reflections wird der Titel sein. Worum es da genau geht, verrate ich dann ein andern Mal.
Okay. Ja, super.
Teaser, Teaser.
So, dann müssen wir aber auf jeden Fall auch noch über deine Aktivitäten im Comic Invasion Programm sprechen. Du bist nämlich da im Satellitenprogramm zum Beispiel bei der Weird-Lesung dabei.
Genau.
Magst du darüber mal ein Wort verlieren?
Ja, unsere Lesung wird am 13.05. Um 18 Uhr stattfinden in der Stettiner Straße bei der neuen Comicschule. Also, das ist sehr, sehr aufregend. Und dort werden die Künstler des Porn-Comics euch die Ohren zum Schlackern bringen und gegenseitig die Geschichten des Porn-Comics präsentieren und auch vorlesen.
Uiuiui.
Ui, spicy wahrscheinlich.
Da ziehen wir uns mal alle warm an oder besser nicht so warm. Okay, das ist, hast du, glaube ich, gerade schon gesagt, am 13. Mai. Um 18 Uhr im BSCI in der Berlin School for Comics and Illustration.
Und ab 18 wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ab 18 Uhr und ab 18 Jahre.
Ab 18 Uhr, ab 18.
Nur für Erwachsene.
Kann man sich gut merken, 18 und 18.
Ja.
Ja, und dann hast du auch auf unserem Hauptfestival am Sonntag, am 15. Mai, einen Workshop, den du alleine machst.
Genau. Da bin ich ganz allein für verantwortlich. Mein Workshop nennt sich die kleine Rüstungsschmiede von Automails und Roboterarm. Mhm. Und da möchte ich genau das weitergeben, worüber wir vorhin gesprochen haben. Nämlich diese Tricks und Tipps, wie fange ich eigentlich mit einem simplen Rüstungsbau an? Was gibt es für günstigere Materialien für Anfänger vor allem? Oder auch für Leute, die einfach ihre Cosplays mit etwas Selbstgemachten aufpeppen wollen. Das ist ja auch der Weg, mit dem ich angefangen habe.
Mhm.
Und da werden wir in 3 Stunden von 11 bis 14 Uhr am Sonntag jeweils kleine Rüstungsteile für die Schulter, für den Oberarm, für den Unterarm erstellen. Ich meine, in 3 Stunden können wir nicht den ganzen Brustpanzer schmieden. Das klappt einfach nicht.
Also da muss man ganz schön ordentlich schmieden.
Genau, mit dem Thors-Hammer, Feuer auf der Comic Invasion, so werden wir das tun. So stelle ich mir das vor. Hammer und Amboss.
Genau, erstmal Ritual, um Odin und Thor zu beschwören und dann geht's ab.
Genau, mit den Zwergen, Metall,
genau.
Mithril, alles dabei.
Oh ja.
Nein, was wir machen ist, wir werden Schulterteile selber bauen mit Schnittmustern. Ich bringe da einige Beispiele mit. Für 10 Leute ist der Workshop ausgelegt. Und wer kommt, kann sich am Ende des Workshops sein erstes Rüstungsteil oder zweites, ich weiß ja nicht, was die Leute so an Wissen mitbringen, mit nach Hause nehmen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. An wen richtet sich das? Also schon Anfängerinnen wahrscheinlich dann. Aber jetzt bei der Länge von 3 Stunden wahrscheinlich dann eher nicht so an Kinder, oder?
Kinder können auch kommen, es kommt ein bisschen aufs Alter an, also 10 ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr jung, aber Teenager können auf jeden Fall kommen. ich werde das alles sehr anfängerfreundlich gestalten und den Leuten, die mehr Hilfe brauchen, dann auch zur Seite stehen. Deshalb auch nur 10 Leute, es muss ja ein bisschen übersichtlich bleiben. Leute, die schon Erfahrung mit Cosplay haben, können auch gerne kommen. Wenn ihr jetzt super viel Erfahrung mit Thermoplast und Rüstungsbau und ähnlichen Dingen schon habt, wir arbeiten nicht mal mit Thermoplast, aber einfach als Beispiel, dann ist dieser Workshop wahrscheinlich nicht das Richtige, denn das, was ich beibringe, könnt ihr wahrscheinlich schon.
Muss man irgendwas mitbringen oder ist alles da?
Ich habe vor, alles mitzubringen. Was super praktisch ist, aber das sage ich dann in dem Workshop auch noch, sind tatsächlich schwarze Leggings. Die kann man nämlich wunderbar als Unterarmteil benutzen, wo man diese Rüstungsteile dann befestigt. Die zerschnippelt man einfach und zack, hat man einen Armling. Das ist sehr praktisch, aber das braucht man jetzt für den Workshop nicht unbedingt. Das kann man sich zu Hause auch einfach selber zerschnippeln. Also ich werde die Materialien mitbringen. Und alles, was man mitbringen muss, ist Neugier und Spaß an der Schere.
Cool.
Möglichst nicht in Körperteile, sondern in die Materialien. Aber das wollen wir einfach mal.
Mega geil. Ja. Ja. Oh Mann, jetzt wünsche ich mir, dass ich die 3 Stunden Zeit hätte, um mitzumachen. Aber
muss man sich anmelden eigentlich für den Workshop? Oder kann man einfach vorbeikommen?
Das wäre ganz sinnvoll. Es geht einfach nur, damit diese Anzahl von 10 Leuten nicht überschritten wird. Aber ansonsten, man kann auch einfach spontan vorbeikommen. Und wenn 10 Leute da sind, ist halt voll.
Okay. Ja, cool. Und natürlich, wie immer, kostenlos. Also keine Barrieren. Kommt einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Aber meldet euch vorher an.
Genau.
Den Kontakt findet ihr dann auf der Website. Gut, ja, wunderbar. Sehr schön. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, das wir noch unbedingt erwähnen sollten?
Oder das du erwähnen möchtest? Jetzt ist deine Zeit gekommen.
Puh, ich glaube, wir haben tatsächlich über alle Projekte gesprochen, die ich so habe. Ich habe euch vom Porncomic erzählt, das war mir noch wichtig, weil das einfach wirklich so ein cooles Projekt ist. Ich meine, es sind 11 Künstler hier aus Berlin, die alle zusammengearbeitet haben. Das ist einfach eine super Sache. Aber ansonsten kommt zur Lesung, kommt zur kleinen Rüstungsschmiede und kommt an meinem Tisch vorbei und sagt Hallo.
Genau. So wird's gemacht. Dann bedanken wir uns bei dir für das schöne Gespräch.
Ja, danke.
Ja, danke, dass ihr mich da hattet.
Sehr gern.
Das war's für heute und am Freitag startet schon unsere Satellitenwoche. Checkt das Programm aus auf comicinvasion.de. Bis nächste Woche.
Comic Invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end, it's invasion time.